In der letzten Predigt von mir haben wir uns einmal angeschaut, was die Bibel in der systematischen Theologie zum Thema Vergebung sagt. Und wir haben gesehen, dass Schuld, damit haben wir angefangen, etwas Objektives ist. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an das Beispiel vom Autofahrer, der in einer 30er-Zone reinfährt mit 50 und dann von 50 auf 40 runterbremst und der Polizist hinter ihm, der hält ihn trotzdem an. Ja, weil er immer noch zu schnell ist, auch wenn sich der Autofahrer besser fühlt. Oder Jona, der selbstgerecht meint, dass die Heiden das Heil nicht verdient haben und seelenruhig im Boot schläft, während der Sturm am Toben ist. Beide haben sich gut gefühlt. Trotzdem war Schuld vorhanden, weil Schuld objektiv ist. Wenn es ein Gesetz gibt, dann gibt es Schuld. Schuld ist faktenbasierte Strafbarkeit und in dem Moment, wo jemand schuldig wird, hat das Auswirkungen auf die Beziehung zu dem, an dem man sich verschuldet hat. Die Beziehung ist in dem Moment nicht so, wie sie eigentlich sein könnte und sein sollte. Dann haben wir gesehen, dass Gottes Vergebung in der Bibel alles andere ist als bedingungslose Vergebung, sondern Gottes Vergebung ist eigentlich der größte Liebesbeweis, den wir überhaupt sehen können, den man eigentlich hervorbringen kann. Ja, Gott hat keine einzige Schuld einfach so vergeben und vergessen. Nicht eine einzige. Auch nicht die, die wir heute noch tun. Für jede einzelne Schuld musste Christus sein Blut vergießen. Und jede einzelne Schuld ist durch Christi Blut gedeckt. Und er ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Und wir haben gesehen, dass wenn Gott Vergebung zuspricht, wenn wir dieses Blut Christi in Anspruch nehmen, dass er unsere Sünden nicht einfach nur vergisst, sondern er denkt aktiv nicht mehr an die Schuld, er hält sie uns nicht vor und er gebraucht sie nicht gegen uns. Und diese Tatsache, dass Gott uns auf diese Weise vergeben hat, ist die Grundlage dafür, dass wir als Kinder Gottes in der Gemeinde, in den Beziehungen, in denen wir leben, einander vergeben können und einander vergeben sollen. Wie genau dieser Prozess aussieht, sind wir dann anhand von Lukas Kapitel 17 durchgegangen. Ja, wenn dein Bruder sündigt, dann sprich ihn an. Und wenn er um Vergebung bittet oder wenn er es bereut, dann sollst du ihm vergeben. Und das, egal wie häufig das am Tag passiert. Also da verschuldigt sich jemand. Die Beziehung ist in dem Moment nicht so, wie sie sein sollte, weil Sünde in ihrer Natur immer Trennung bewirkt, sowohl zwischenmenschlich als auch in der Beziehung zu Gott. Und dann spricht man diese Person an und sagt, hey du, wie hast du das gemeint? Und die Person wird sagen, hey stimmt, du hast recht, ich habe gegen Gott und ich habe gegen dich gesündigt, vergibst du mir bitte? Und dann liegt der Ball wieder bei uns und dann vergeben wir dieser Person, so wie Gott uns vergeben hat. Wir denken aktiv nicht mehr an diese Schuld und zwar indem wir sie nicht mehr gegen ihn verwenden, indem wir sie nicht vor anderen erwähnen und indem wir unseren Gedanken nicht erlauben, auf dieser Schuld zu ruhen. Das sind die drei Aspekte, die Vergebung ausmachen. Und zum Schluss haben wir gesehen, dass wir, auch wenn es nicht immer zu dieser Transaktion kommt, wir, so wie Gott, grundsätzlich immer eine vergebensbereite Haltung haben sollen, auch wenn die Person diese Schuld noch nicht oder auch nicht anerkennt. Das ist die Haltung, die Gott hat. In Psalm 86, Vers 5 haben wir gelesen, denn du, Herr, bist gut. Und diese Formulierung ist so schön, du Herr bist gut und zum Vergeben bereit und groß an Güte für alle, die dich anrufen. Oder auch Jesus, als er am Kreuz gebeten hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das haben die Apostel dann aufgegriffen und gesagt, ein jeder von euch tue Buße und lasse sich taufen zur Vergebung eurer Schuld. Und dieses Muster an Schuld, Umkehr, Vergebung und Beziehungswiederherstellung oder Einheit ist das grundlegende Muster, welches in der Bibel sichtbar wird. Und schon während der Predigtvorbereitung und auch nach der Predigt war relativ schnell klar, dass wir hier noch viel, viel mehr zu sagen können. Ja, man kann auch eine dritte Predigt und eine vierte Predigt und eine fünfte Predigt zu diesem Thema machen, weil diese Predigt gerade mal so das Fundament gelegt hat. Und das war auch die Absicht von der Predigt, einmal so ein Fundament zu legen und dieses Fundament ist auch notwendig, damit wir dieses Haus, also diese Praxis, die wir jetzt darauf aufbauen, dass dieses Haus vernünftig gebaut wird. Und es war sehr schön zu sehen, wie viele von euch bei diesem Thema mitgedacht haben und auch Fragen hatten. und es teilweise auch Auswirkungen hatte. Ja, eine Frage war zum Beispiel, muss ich wirklich jede Kleinigkeit, jede winzige Schuld ansprechen oder reicht es nicht, wenn ich hier eine vergebensbereite Haltung habe? Und wir werden auf diese Frage ganz zum Schluss der Predigt einmal kurz eingehen, dass es diese Möglichkeit schon gibt, dass man diese Schuld einfach ruhen lässt und vergibt, ohne dass man hier ein Ticket eröffnet und dann ein Gespräch sucht. Aber dazu kommen wir dann später noch. Mit der Predigt von heute verfolge ich die Absicht, dieses Thema noch einmal mehr zu vertiefen und mit einigen Beispielen eben ein möglichst stabiles Haus auf diesem Fundament zu bauen. Und dazu werden wir uns drei Punkte anschauen. Wir werden als erstes den Punkt betrachten, dass es einen Unterschied gibt zwischen der juristischen Vergebung und der elterlichen oder väterlichen oder mütterlichen Vergebung, wie man es auch nennen mag. Und das führt uns dann dazu, dass wir uns anschauen, welche Haltung bei uns als Kindern Gottes Voraussetzung ist, damit wir überhaupt vergeben können. Und zum Schluss werden wir dann basierend auf diesen zwei Punkten anschauen, wie das in der Praxis aussehen kann. Wir fangen an mit dem Unterschied juristische und elterliche oder väterliche Vergebung. Ja, wenn man über Vergebung nachdenkt, dann ist es wichtig zu verstehen, dass es in der Bibel zwischen Gott und uns Menschen zwei Kategorien oder Arten der Vergebung gibt. Weil wenn stimmt, dass wir Vergebung durch Christi Blut haben und Gott aktiv nicht mehr an unsere Schuld denkt, dann gibt es auch nichts, was diese Schuld, was diese Vergebung wieder ungültig machen könnte. Ja, das ist, glaube ich, für alle nachvollziehbar. Weil wenn das möglich wäre, dann würde das bedeuten, dass Christus sein Blut umsonst vergossen hat. Ja, Gott hat den ganzen Zorn auf Christus losgelassen, einfach nur damit er am Ende sagt, ah, du hast dich doch gegen mich verschuldigt, also wirst du jetzt doppelt bestraft. Also einmal wurde Christus bestraft und jetzt wirst du dafür bestraft. Also nichts kann diese Vergebung, die Christus am Kreuz erwirkt hat, ungültig machen, weil Christus in diesen 3 Stunden Finsternis den ganzen Zorn Gottes abbekommen hat. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir im praktischen Leben, und das kennt jeder Gläubige, dass wir immer wieder sündigen und diese Sünden immer noch Auswirkungen bei unserer Beziehung zu Gott haben, richtig? Ja, jemand, der seine Freizeit ständig mit Serienschauen verbringt und sein geistliches Leben vernachlässigt, der hat tendenziell eher eine gestörte Beziehung zum Vater als jemand, der seine Freizeit mit viel Bibellesen und Gebet verbringt. Und diese Sünden haben immer noch eine Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott, aber nicht mehr zu Gott als Richter, sondern zu Gott als Vater. Und hier unterscheidet die Bibel. Ja, aus diesem Grund lehrt Jesus seinen Jüngern auch das Vaterunser, wo sie beten sollen, unser Vater. Und dann heißt es weiter in diesem Gebet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und was Jesus hier deutlich macht, ist, es ist ein Gebet für die Kinder, richtig? Denn nur Kinder können sagen, unser Vater. Und dieses immer wiederkehrende Muster ist, dass sie bei Gott um Vergebung bitten. Aber hier redet Jesus nicht von der juristischen Vergebung, die uns von dem Zorn Gottes befreit, sondern hier redet er von einem immer wiederkehrenden Muster eines Gläubigen. Er sündigt und mit der Sünde ist die Beziehung zum Vater nicht mehr so, wie sie sein sollte, also bittet er um Vergebung. Genau dasselbe sieht man auch in Hebräer 12. Ja, ihr kennt alle die Stelle, wo der Autor davon redet, dass der Vater seinen Sohn liebt und deshalb züchtigt er ihn auch. Und da ist der Kontext auch die Sünde, also der Kampf gegen die Sünde. Und der Autor erinnert sie, dass Gott sehr wohl noch gegen Sünde vorgeht, aber eben nicht mehr als Richter, sondern als liebender Vater, der seine Kinder züchtigt, damit sie auf den richtigen Weg geraten. Man kann sich das so vorstellen wie mit einem Richter im Gerichtssaal. Wenn dieser Richter einen Mann vor sich hat, ja, er sitzt da auf seinem Podest und dann wird da einer vorgeführt und dann guckt er in die Akten und dann liest er da, okay, 50 Gramm Koks, das ist kein Eigenbedarf, das ist eindeutig zum Handel und laut Paragraph so und so bist du schuldig im Sinne der Anklage 5 Jahre Gefängnis. So, und dann schlägt er da mit seinem Hammer auf den Tisch, das Urteil ist gesprochen, und der Mann wird abgeführt. Jetzt geht dieser selbe Richter nach Hause, er geht in das Zimmer seines Sohnes und der Sohn fummelt an der Vase rum und versteckt da so ein kleines Tütchen mit 5 Gramm Koks oder 50 Gramm Koks. Und er wird jetzt nicht zu seinem Sohn gehen und sagen, 50 Gramm, das ist kein Eigenbedarf, das ist laut Paragraph so und so, ist das zum Handel gedacht, schuldig im Sinne der Anklage, 5 Jahre Gefängnis. Also so wird er nicht mit seinem Sohn umgehen, sondern er wird seinen Sohn ansprechen und er wird ihm sagen, er wird alles daran setzen, dass der Sohn keinen Kontakt zu Drogen mehr hat, er wird ihm die Konsequenzen dieser Gesetzlosigkeit aufzeigen und er wird ihn warnen und dazu drängen, diese Drogen zu entsorgen. Und das Ziel vom Vater ist nicht, seinen Sohn anzuklagen, sondern seinen Sohn vor diesen Konsequenzen zu bewahren und zum anderen, dass die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn wiederhergestellt ist. So, und wenn wir über das Thema Vergebung in der Gemeindepraxis nachdenken oder allgemein in unseren Beziehungen, in Freundeskreisen, in der Ehe, dann reden wir nicht, ausdrücklich nicht über juristische Vergebung. Juristische Vergebung ist für Kinder Gottes ein für alle Mal am Kreuz geschehen. Und ich bin nicht in der Lage, jemandem von euch juristische Vergebung zuzusprechen und zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Jesus macht sehr, sehr deutlich, dass allein Gott Sünden vergeben kann. Und die Pharisäer machen das auch sehr deutlich. Wer ist dieser Mann, dass dieser Mann Sünden vergeben kann? Und Jesus macht dadurch deutlich, dass er Gott ist. Das ist ein Beweis für seine Gottheit. Wir reden, wenn wir über Vergebung sprechen, über väterliche bzw. elterliche Vergebung, die, so wie das Vaterunser, immer zum Ziel hat, dass Beziehung wiederhergestellt ist und ich oder mein Nächster heiliger sind, als wir zuvor waren. Diese Art der Vergebung ist ein fester Bestandteil, oder man könnte auch sagen, ein Beweis dafür, dass wir Nachahmer Gottes sind. Und ich bitte euch einmal, Epheser 4, aufzuschlagen. Das ist so der grundlegende Text für diese Predigt. In Epheser 4, Abvers 30. Der Kontext von diesem Abschnitt ist, dass wir als Gottes Kinder, die wir ja zu einer Einheit gemacht wurden, ja, Epheser 1, Gott der Vater erwählt, Christus gibt sein Leben und der Heilige Geist ist unser Siegel. Das heißt, die ganze Dreieinheit ist an der Errettung der Gemeinde beteiligt. Und der Kontext von diesem Abschnitt in Epheser 4 macht deutlich, dass wir als Gottes Kinder in Einheit wandeln sollen. Und in den ersten Versen aus diesem Kapitel redet Paulus auch von der Einheit des Geistes. Und dann ermahnt er auf dieser Grundlage, was wir ablegen sollen und was wir als Gemeinde anziehen sollen. Und dann sagt er in Vers 30, schaut mal in den Vers, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag eurer Erlösung, auf den Tag der Erlösung. Und dann erklärt Paulus in Vers 31, wie man den Heiligen Geist, der uns ja zu einer Einheit gemacht hat, betrübt, nämlich durch Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung samt aller Bosheit. Und als Kontrast zu diesen Dingen, schaut mal in Vers 32, sagt Paulus, seid aber, und das ist der Kontrast, seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und das fasst er dann in Kapitel 5, Vers 1 und 2 zusammen, indem er sagt, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das heißt, eine Gemeinde, eine Ehe, eine Freundschaft unter Kindern Gottes, die von genau dieser Liebe geprägt ist, ist eine Gemeinde, Ehe oder Freundschaft, die Gott nachahmt, indem sie zueinander gütig, mitleidig und einander vergebend ist. Und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich der Haltung oder auch der Grundvoraussetzung, um überhaupt vergeben zu können. Was wir hier in diesen Versen sehen, ist, dass die Grundhaltung eines Kindes Gottes Liebe ist. Und zwar nicht, weil mein Nächster so toll und perfekt ist, sondern weil wir, schaut mal in Vers 5, Kapitel 5, Vers 1, weil wir selber geliebte Kinder Gottes sind und weil wir selber jemanden haben, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat und weil wir durch den Geist Gottes vereint worden sind. Das ist das Fundament, die Grundvoraussetzung für jede einzelne Beziehung, damit man überhaupt gütig, mitleidig, untereinander vergebend sein kann und die Beziehung eben dieser Einheit widerspiegelt. Erst wenn ich mir im Klaren bin, dass was Gott mir alles vergeben hat und wie er mich geliebt hat, erst wenn ich das verstanden habe, bin ich bereit, überhaupt jemand anderem zu vergeben. Genau aus diesem Grund sagt Jesus auch in Lukas Kapitel 17, die Verse haben wir uns letztes Mal angeschaut, nicht einfach nur, wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht, sondern womit fängt Jesus seine Lehre an? Weiß das jemand? Was sind die ersten Worte, die Jesus ausspricht? Er sagt, habt Acht auf euch selbst. Damit fängt Jesus seine Lehre an. Habt Acht auf euch selbst. Das ist die Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt erst meinen Nächsten anspreche. Das ist die Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt in der Lage bin, meinem Nächsten zu vergeben. Und was Jesus hier deutlich macht, ist, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, ja, habt Acht auf euch selbst, dann bin ich auch nicht bereit zu konfrontieren. Wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, und das macht Paulus deutlich, dann liebe ich nicht. Und wenn ich nicht liebe, das macht Paulus auch deutlich, dann bin ich kein Nachahmer Gottes. Und diese fehlende Liebe ist ein Kampf. Und dieser Kampf, in diesem Kampf befindet sich jedes Kind Gottes. Und wenn das nicht so wäre, dann müsste Paulus nicht diese Worte aussprechen und dazu ermahnen, dass wir einander vergebend und mitleidig sein sollen und gütig. Und Jesus müsste nicht sagen, habt Acht auf euch selbst. Das heißt, sobald wir mit Schuld zu tun haben, findet ein Kampf in unserem Herzen statt. Das ist bei jedem Kind Gottes so. Bei einigen mehr, bei einigen weniger. Einige sind weiter in der Heiligung vorangeschritten, einige weniger. Und als Menschen neigen wir grundsätzlich eher dazu, nicht zu vergeben, weil wir seit dem Sündenfall unsere eigenen Könige sind. Also wir stellen immer uns selbst als Könige auf unser Treppchen und wir wollen anderen die Schuld nicht vergeben, weil wir kommen für die Kosten auf. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns diesem Kampf stellen und unser Herz in die richtige Haltung bringen, damit Gott als einzig wahrer König verherrlicht wird. Und das geht allein durch Liebe. Die Liebe ist der treibende Motor für die Wiederherstellung einer Beziehung. Und wenn das stimmt, dass diese Liebe, ja, wie Paulus hier sagt, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe. Und davor redet er davon, dass wir einander vergeben sollen, wie auch Gott uns in Christus vergeben hat. Wenn das stimmt, dass diese Liebe der treibende Motor ist für die Wiederherstellung einer Beziehung, wenn das die Grundvoraussetzung ist, dass wir überhaupt einander vergeben können, dann können wir hier eine sehr, sehr wichtige Beobachtung machen, wie Bitterkeit überhaupt entsteht. Paulus warnt hier in Kapitel 4 auch davor, dass wir nicht bitter sein sollen und als Kontrast nennt er, dass wir vergeben sollen und diese Vergebung gründet auf der Liebe. Das heißt, Bitterkeit entsteht nicht allein dadurch, dass ich Schuld nicht vergebe, sondern Bitterkeit entsteht durch mangelnde Liebe, die das Fundament für Vergebung ist. Denn wenn diese Liebe vorhanden wäre, dann würde man ja so vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Vergebung zu verwehren offenbart also in unserem Herzen, dass man die Person, der man vergeben sollte, noch nicht oder nicht genug liebt oder die eigenen Bedürfnisse mehr liebt, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und das führt dann zu Bitterkeit, Wut, Zorn und Lästerei. Und für Jesus ist das ein sehr, sehr ernster Punkt. Jesus sagt in Markus Kapitel 11, Vers 25 und 26, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Vergehungen vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Vergehung nicht vergeben. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, was ist hiermit gemeint? Gibt es hier irgendeine Kategorie, welche Jesus auflistet? Okay, wenn jemand über dich gelästert hat, dann sollst du vergeben, aber wenn jemand dich geschlagen hat, dann kannst du dir ein bisschen mehr Zeit lassen in der Anbetung, bevor du ihm vergibst. Also Jesus macht hier deutlich, wenn ihr etwas, egal was es ist, gegen jemand, egal wer es ist, habt, dann vergebt. Jesus nennt hier keine spezifische Sünde, sondern egal was es ist. Und das ist die Haltung, die Gott mit jedem Sünder hat, wie wir in Psalm 86, Vers 5 gelesen haben. Ja, Gott ist immer zum Vergeben bereit. Gottes Herz ist immer gerecht und zum Vergeben bereit. Und unser Herz ist, solange wir hier auf dieser Erde sind, nicht immer zum Vergeben bereit und nicht immer gerecht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie Gott uns vergeben hat, damit wir bereit sind, einander zu vergeben. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wie Gott uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren, damit wir einander genug lieben, um Vergebung auszusprechen. Wie sieht das in der Praxis aus? Bei uns im Freundeskreis war es zur Corona-Zeit und auch lange danach so, dass wir die unterschiedlichsten Überzeugungen hatten. Also es war wirklich, das war beim Thema Erwählung so, das war beim Thema Corona so, das war beim Thema Kindergarten so. Wir hatten überall unterschiedliche Meinungen. Und wenn eins dieser Themen aufgekommen ist, dann wurde auch mal hitzig diskutiert und manchmal wurde es auch leicht emotional. Also nicht so, dass wir uns angeschrien haben, aber schon so, dass es persönlich geworden ist. Und ich erinnere mich an eine Situation, da ging es um das Thema Kindergarten und dann habe ich meine Meinung gesagt. Und die anderen konnten das gar nicht nachvollziehen, dass ich diese Meinung habe. Und dann ist das wie so zwei Hunde, die an einem Knochen ziehen. Wenn der eine daran zieht, dann zieht der andere umso mehr daran. Und man sagt Dinge, die man eigentlich nicht sagen sollte. Und dann war das Thema vorbei. Wir haben nicht mehr drüber gesprochen. Aber man hat nach diesem Gespräch total gemerkt, dass die Beziehung nicht mehr so ist wie vorher. Gar nicht mal, weil man unterschiedlicher Meinung war, sondern weil man sich in dieser Diskussion nicht mehr Christusähnlich verhalten hat. Weil da Dinge aus dem Herzen herausgesprudelt sind, die von Egoismus, Gier oder Rechthaberei geprägt waren. So, und was wir Menschen in solchen Situationen am liebsten machen, ist, dass wir uns zurückziehen. So nach dem Motto, so sage ich halt jetzt gar nichts mehr. Und man geht nach Hause, dann regen wir uns darüber auf, wie die anderen das nur anders sehen können. Und wir malen uns ein immer schlimmeres Bild von dieser Person, was diese Person da noch alles sagen würde, obwohl die Person das eigentlich nie gesagt hat. Aber die Person steht bei uns im Kopf, in unserem Denken, im schlechtesten Licht da. Und hier offenbart sich dann ein Herz, welches die eigene Meinung über die andere Person stellt. Mit anderen Worten, man liebt die eigene Meinung mehr als den, für den Christus sein Leben gegeben hat. In diesem Moment ist die Einheit unter Gläubigen gestört. Man bietet dem Teufel Raum für Bitterkeit. Man fängt an, sich Leute zu suchen, die dieselbe Sichtweise vertreten wie man selbst. Man wird umso fester an seinen Überzeugungen und man fängt an, auf die anderen Personen herabzuschauen, die das nicht so sehen. Das ist, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse über die Liebe stellen. Und davor warnt Paulus hier, dass wir nicht bitter Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung haben sollen. Und das betrübt den Heiligen Geist, weil die Einheit, die er gewirkt hat, gestört ist. Was ist denn der richtige Weg? Der richtige Weg ist die Situation, glaube ich, erstmal in solchen Situationen, besonders wo es emotional ist, entspannen zu lassen, die Schuld zu übergehen. Salomo drückt das folgendermaßen aus in Sprüche 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Das heißt, wenn ich nicht einsichtig bin, dann bin ich nicht langmütig, sondern schnell zum Zorn. So, aber Einsicht macht ihn langmütig. Und sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen. Mit anderen Worten, wenn ich die Einsicht habe, dann stürme ich nicht drauf los und sage, hier, du hast dich schuldig gemacht, bitte gefälligst um Vergebung. Das macht Einsicht nicht. Es ist nicht weise, während die Emotionen noch geladen sind, ein Fehlverhalten anzusprechen, weil man durch diese Situation, das ist der Konstitution des Menschen geschuldet, wir sind nicht nur objektive oder neutrale Wesen, sondern wir sind emotionale Wesen, wir sind Körper und Geist und wir haben Emotionen und Leidenschaften und das spielt alles eine Rolle, wie wir mit Konfliktsituationen umgehen. Und es ist nicht weise, während die Emotionen noch geladen sind, ein Fehlverhalten anzusprechen, weil man da noch nicht so klar denken kann, wie man denken sollte. Und während die Emotionen runterkommen, hat man Zeit, nachzudenken über das eigene Verhalten, über das Verhalten der anderen und auch zu überlegen, habe ich mich hier verschuldet? Hat sich mein Nächster hier verschuldet? Worum geht es hier wirklich? Oft kommt es vor, dass wir dann, wenn wir in solchen Situationen objektiv darüber nachdenken, feststellen müssen, okay, hier lag gar keine Schuld vor, sondern hier hat mir die Meinung des anderen einfach nicht gefallen und ich komme nicht damit klar, wenn jemand mal was anderes sagt und mir die Stirn bietet. Ja, das kratzt an unserem Ego und wir fühlen uns schnell beleidigt. Aber jetzt lag hier tatsächlich Schuld vor und es vergeht ein Tag nach dem anderen. Und die Sache lässt uns einfach nicht locker. Die Beziehung ist einfach nicht mehr so, wie sie vorher war. Wenn das der Fall ist, dann muss man, bevor man auch nur ein Wort sagt, das eigene Herz in Ordnung bringen. Man muss sich in oder genau nach solchen Situationen im Gebet daran erinnern, wie Gott uns vergeben hat, als wir noch seine Feinde waren. Erst wenn mein Herz in der richtigen Haltung ist, bin ich bereit, der anderen Person zu vergeben oder auch die andere Person anzusprechen, damit ich ihr vergeben kann. Weil er uns vergeben hat und es seinen einzigen Sohn gekostet hat. Und wenn das der Fall ist, dann wird auch die Art und Weise, wie ich etwas anspreche, nicht von Anklagen bestimmt sein, sondern von dem Versuch, die Beziehung wiederherzustellen. Ja, die Beziehungen bei uns im Freundeskreis sind heute besser und tiefer als noch vor 10 Jahren. Aber ich kann euch sagen, es gab einige Gespräche, wo ich auch um Vergebung bitten musste, wo wir Schuld bekennen mussten und wo wir einander Vergebung zugesprochen haben. Und das ist so ein Beispiel, das kennt, glaube ich, jeder Gläubige, weil wir alle mit Menschen zu tun haben, weil wir alle unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen haben, weil wir alle ein Ego haben. Und das sind Situationen, die kennt jeder Gläubige. Wie läuft das aber ab bei jemandem, der ein wirklich schweres Schicksal erleidet hat? Ja, zum Beispiel Vergewaltigung, Missbrauch, Ehebruch. Und hier müssen wir ganz klar vorweg sagen, die Bibel redet sehr deutlich von den Konsequenzen der Sünde, die nie ausbleiben. Und die Bibel macht sehr, sehr deutlich, dass Opfer immer geschützt werden sollen und Täter immer bestraft werden sollen. Und hier muss man, und das macht die Bibel auch sehr deutlich, mit den Trauernden mittrauern, sich der Schwachen annehmen und so sehr viel Arbeit investieren, damit die Betroffenen dann am Ende dahin gelangen, um Vergebung vergeben zu können. Aber im Kern ist der Prozess hier der gleiche. Auch wenn er nicht gleich schnell oder gleich einfach und gleich emotional ist, also ich kann jetzt nicht von einer Person, dessen Sohn ermordet wurde, erwarten, die Bibel sagt, du sollst vergeben. Das wäre absolut unsensibel und jemand sollte mit so einer Person eigentlich nicht mehr sprechen dürfen, sondern das sollte jemand machen, der deutlich einfühlsamer ist. Ja, jemand, der Missbrauch erlebt hat, wird sicher auch mehr herausgefordert sein, nicht mehr an diese Schuld zu denken. Das Vertrauen wird gestört sein und es kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, bis die Konsequenzen der Schuld, der Sünde aus der Welt sind. Und es kann sogar weise sein, dass jemand, der Missbrauch erlebt hat, keinen Kontakt mehr mit dem Täter hat, auch wenn dieser Person von Herzen vergeben wurde. Also die Vergebung und die Konsequenzen der Sünde sind zwei unterschiedliche Kategorien. Die Konsequenzen sind vorhanden, ja, aber der Befehl zur Vergebung, der ist immer vorhanden. Und das ist immer unsere Aufgabe als Kinder Gottes, dass wir so bereit sind zu vergeben, wie Gott bereit ist zu vergeben. John Street erzählt hierzu immer das Beispiel von einem Ehepaar, wo er mal Seelsorge betrieben hat. Und dieses Ehepaar hat den eigenen Sohn verloren durch einen betrunkenen Autofahrer. Und der Vater von diesem Sohn, der war ein richtig stabiler, großer Mann. Und Dieser Vater erzählt ihm während der Seelsorgesitzung detailliert seinen Plan, wie er beim Gerichtsprozess über die Absperrung springen wird und den Mörder umbringen wird. Und er meinte das absolut ernst. Und er wäre absolut in der Lage dazu, das zu tun. Aber nachdem John Street all diese Wahrheiten über Gottes Vergebung mit ihm durchgegangen ist, hat dieses Ehepaar unerwarteterweise John Street angerufen und sie sind zusammen ins Gefängnis gefahren und haben diesen Mörder im Gefängnis besucht. Und dieser Mann fängt an, diesem Mörder das Evangelium zu erklären. Und er sagt zu ihm: Ich bin bereit, dir zu vergeben, aber du hast ein noch viel größeres Problem. Du brauchst Vergebung von Gott. Und der Täter wollte keine Vergebung haben, er ist immer noch im Gefängnis. Aber dieser Vater ist seiner Verantwortung nachgekommen. Er ist in seinem Herzen bereit, diesem Mann zu vergeben, so wie Gott zum Vergeben bereit ist. Auch wenn die tatsächliche Beziehungswiederherstellung nicht möglich war, weil dieser Mann keine Vergebung haben wollte und auch kein Kind Gottes war. Aber dieser Mann, dessen Sohn ermordet wurde, ist seiner Verantwortung nachgekommen. Und an diesem Beispiel wird sehr gut deutlich, was passiert, wenn unsere Haltung mit der richtigen Haltung gefüllt wird. Und genau diese Grundvoraussetzung muss immer gegeben sein, damit Vergebung stattfinden kann. Auch wenn nicht in jedem Fall eine Beziehungswiederherstellung stattfindet, ist es unser Auftrag als Kinder Gottes, dass wir eine Haltung der Vergebung haben. Und zwar nicht, weil die Person so toll ist, sondern, das macht Paulus sehr deutlich, weil wir selber geliebte Kinder Gottes sind und weil wir selber Vergebung erfahren haben. Vergebung in der Gemeinde, in unseren Beziehungen, hat also immer zum Ziel, dass wir Christus nachahmen sollen und dass unser Nächster Christus ähnlicher wird. So, und die große Frage, und die jetzt aufkommt, ist: Wann und wie sollte ich denn Schuld ansprechen? Und wir sind in der letzten Predigt diesen Prozess von Lukas 17 durchgegangen. Und in diesem Prozess von Lukas 17, da gibt es zwei Extreme. Das eine Extrem ist, dass Schuld nie angesprochen wird und einfach ignoriert wird. Ja, nach der letzten Predigt kam Simon zu mir und Simon ist jetzt gerade nicht da, der ist beim Kindergottesdienst, deswegen können wir jetzt über Simon reden. Nein. Das ist alles abgesprochen mit Simon und auch diesen Witz habe ich von Simon. Also ich musste herzlich lachen, als er mir das gestern gesagt hat, oder vorgestern. Also Simon kam, das ist abgesprochen mit Simon, was wir jetzt hier durchsprechen. Wir werden ganz viel über Simon reden. Er kam nach der letzten Predigt zu mir und sagte: ich habe gar keinen Plan, wie viele Leute in der Gemeinde eigentlich was gegen mich haben. Ja, weil niemand einen anspricht und... Ich glaube, wir als Gemeinde passen sehr gut in diese Kategorie, dass wir Sünden oder Schuld oder Fehlverhalten tendenziell nicht ansprechen. Ja, stellt euch mal vor, wir haben demnächst eine Gemeindestunde und wir reden darüber, ob wir eine Immobilie kaufen oder lieber zur Miete bleiben wollen. Und ihr habt euch zu Hause richtig super vorbereitet und ihr meldet euch zu Wort, warum es mehr Sinn macht, eine Immobilie zu kaufen. Und dann steht Simon auf und meldet sich zu Wort und sagt: Nö, macht gar keinen Sinn. Wenn wir jetzt einen Kredit mit so wenig Eigenkapital aufnehmen, dann wird der Zins viel zu hoch sein und er rechnet das vor und sagt, und jeder sagt: Oh, stimmt, Simon hat recht, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ihr sitzt da mit euren Unterlagen und setzt euch hin. Und in diesem Moment kann man sich ziemlich eingeschnappt fühlen. Simon hat eine sehr direkte Art. Er redet gerade heraus und sagt einfach, was er denkt. Und die Gemeindestunde ist vorbei. Und ihr redet kein Wort mehr mit Simon. Zu Hause unterhaltet ihr euch dann mit eurer Ehefrau und empört euch darüber, wie falsch die Sichtweise von Simon ist und dass jeder das auch noch einfach so glaubt, was der da erzählt. Ihr wacht morgens auf zur Arbeit, fahrt zur Arbeit und ihr seid immer noch geladen, wie jeder das noch gut finden kann, was der gesagt hat. Und was hier im Herzen passiert ist, was wir vorhin in Epheser gesehen haben. Als erstes glaubt ihr, dass Simon sich bei euch verschuldet hat. Das Herz ist in diesem Moment in einem Kampf. Liebe ich Simon genug, um diese Sache zu vergeben? Oder liebe ich meine eigene Meinung mehr als Simon? Statt Simon anzusprechen und die Sache zu bereinigen, nehmt ihr die Sache mit. Ihr entwickelt Bitterkeit, Wut, Lästerei. Die Beziehung ist gestört. Die Einheit ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Simon hat aber gar keinen Plan davon, weil niemand ihn angesprochen hat. Und die nächste Gemeindestunde, die wird genauso. Es wird genauso sein. Hier gibt es aber dann genau das andere Extrem. Ich sage dazu mal Menschen, die Ghostbusters spielen. Also die Ghostbusters, wer die nicht kennt, bestimmt kennt ihr das Lied alle von dem Film. Das sind so Männer, die ihr Geld damit verdienen, Geister zu jagen. Und die haben dann sowas wie Staubsauger auf dem Rücken und die saugen dann die Geister ein. Und genauso gibt es unter uns gläubigen Menschen, die einfach nur darauf warten, Sünden zu jagen. Ja, diese Haltung ist wie bei demjenigen, der die Schuld ignoriert und seine eigene Meinung mehr liebt, als Simon anzusprechen und diese Situation zu bereinigen, unabhängig davon, ob Simon sich verschuldet hat oder nicht. Diese Haltung ist bei demjenigen, der jede Schuld nachjagt, genauso nicht von Liebe geprägt, sondern genau von dem Gegenteil. In 1. Korinther 13 lesen wir Paulus' Beschreibung von der Liebe und einer der Aspekte, die Paulus nennt, ist in Vers 7, 1. Korinther 13, dass die Liebe alles erträgt, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Das heißt, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die genauso geliebte Kinder Gottes sind wie wir, dann gehen wir nicht immer vom Schlimmsten aus, wenn jemand was gesagt hat. Ja, ich nehme mal wieder Simon als Beispiel. Nur weil Simon etwas deutlicher seine Meinung gesagt hat, unterstelle ich Simon keine Böswilligkeit, sondern ich glaube, dass das, was er gesagt hat, auch genauso gemeint ist. Ich spiele mich nicht als den Heiligen Geist auf und gehe zu ihm und sage, du hast das gesagt, um mich bloßzustellen. Aha, woher weißt du das denn? Die Liebe glaubt alles. Und ich gehe nicht davon aus, dass er das gesagt hat, um mich bloßzustellen. Das Prinzip der Liebe bewahrt uns auf der einen Seite davon, Schuld nie anzusprechen und die Einheit zu gefährden. Auf der anderen Seite bewahrt uns die Liebe auch davor, selbstgerecht zu sein. Und wir wollen auf der einen Seite keine Gemeinde sein wie die Gemeinde in Korinth, die jede Schuld lieblos zugedeckt haben, ja sogar Inzucht innerhalb der Gemeinde. Die Korinther, die haben gar keine Sünde angesprochen. Auf der anderen Seite wollen wir auch keine Sündenpolizei in der Gemeinde haben. Und was uns dieses Prinzip aus Epheser deutlich macht, ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, sich die Frage zu stellen, soll ich diese Schuld jetzt ansprechen oder nicht, sondern wir müssen uns immer wieder fragen, was Gott in dieser Situation am meisten verherrlicht. Und Gott ist Einheit in der Gemeinde unglaublich wichtig. Wir wollen auf der einen Seite Schuld nicht relativieren, auf der anderen Seite wollen wir Schuld aber auch nicht verherrlichen. John Street hat immer gesagt, wir verherrlichen Christus, nicht die Sünde. Und wenn wir jetzt beim Beispiel von Simon bleiben, dann kann es sein, dass es dran ist zu sagen, Simon meinte das gar nicht böse, denn die Liebe glaubt alles. Und damit ist die Sache gegessen. Ihr geht nicht nach Hause und lästert darüber, wie er das gesagt hat. Ihr regt euch nicht darüber auf, wie er das gesagt hat. Es kann aber auch sein, dass du mit einer demütigen und vergebensbereiten Haltung zu ihm gehst, weil du vorher, bevor du ihn ansprichst, bereits vergeben hast. Ja, habt Acht auf euch selbst. Und weil du dir vorher im Klaren bist, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und was Gott dir alles vergeben hat. Das heißt, du gehst bereits mit einer demütigen und vergebensbereiten Haltung zu ihm und sagst und fragst, weil du nicht weißt, wie er es meinte, hey, wie meintest du das eigentlich vorher? Und dann kann es sein, dass Simon sagt, ich habe doch einfach nur vorgerechnet, warum das eine mehr Sinn macht als das andere. Und dann glaubt ihr Simon und ihr nehmt ihn beim Wort und ihr versteht, dass das Problem gar nicht bei Simon war, sondern bei euch. Es kann aber auch sein, dass er in dieser Situation dann gestehen wird und sagen wird, ja, ich habe meine Formulierung überspitzt dargestellt, um meiner Position mehr Ausdruck zu verleihen als deiner und so die Leute auf meine Seite zu ziehen. Und da habe ich mich schuldig gemacht. Vergibst du mir bitte? Und dann seid ihr dran, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, ihr habt ihn angesprochen, weil ihr bereit seid zu vergeben. und ihr sagt nicht, ah, wusste ich's doch, du hast dich schuldig gemacht, sondern ihr vergebt ihm und ihr nehmt euch in den Arm und die Beziehung ist umso besser als vorher. Und on top hat Simon die Möglichkeit bekommen, sein Verhalten zu ändern und Christus ähnlicher zu werden. Beide Herangehensweisen sind im Kern von Liebe gekennzeichnet und das macht uns zu Nachahmern Gottes. Und dieses Prinzip lässt sich auch auf jede Beziehung übertragen, besonders auf die Ehe. In der Ehe wollen wir auf der einen Seite keine Sündenjäger sein, auf der anderen Seite wollen wir Schuld nicht relativieren. Bei mir ist es immer so, dass ich morgens zur Arbeit fahre und ich esse den ganzen Tag nichts und erst wenn ich zu Hause bin, dann esse ich das erste Mal. Ja, ihr braucht mir nach dem Gottesdienst nicht sagen, ob das gesund ist oder nicht. So, und jetzt stellt euch mal vor, der Arbeitstag war stressig, nichts hat funktioniert, man hat nur auf den Deckel bekommen und jetzt komme ich nach Hause. Meine Frau war den ganzen Tag mit den Kindern beschäftigt, hat die Wohnung geputzt und die Kinder waren einfach nur anstrengend, es gibt nichts zu essen. Ja, hier ist eine Erwartung in meinem Herzen und diese Erwartung wurde nicht erfüllt und jetzt kommt eine Frage mit herablassendem Ton, vielleicht kennen das einige Frauen von euch. Was hast du denn den ganzen Tag gemacht? In diesem Moment habe ich etwas gesagt, was durch eine sündige Haltung geprägt war. Und wenn meine Frau jetzt in dieser Situation anfangen würde und sagen würde, wie kannst du als Prediger so mit mir reden? Du hast respektlos gehandelt, du achtest mich nicht als schwächeres Gefäß, du liebst mich nicht so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich glaube, das würde die Situation deutlich mehr eskalieren lassen, als wenn meine Frau in dieser Situation die Schuld erstmal übergeht, obwohl sie mit allem Recht haben würde. In so einer Situation kann es sein, dass es weiser wäre, dass meine Frau das hinnimmt. Sie weiß genau, dass ich mir im Klaren bin, dass das kein gutes Verhalten war und sie vergibt mir, ohne das Ganze großartig durchzukauen. Ja, das ist eine Möglichkeit, mit Schuld umzugehen, die besonders im Alltag bei Kleinigkeiten sehr hilfreich ist, weil wir sonst den ganzen Tag mit nichts anderem mehr beschäftigt wären, als Sünden zu konfrontieren und Konfliktgespräche zu führen. Gleichzeitig, und das ist immer wichtig zu beachten, muss man extrem vorsichtig sein, Sünde nicht zu relativieren. Ja, Sünde hat nicht nur etwas damit zu tun, ob ich etwas schlimm finde oder nicht. Jona fand nicht schlimm, dass er vor Gott geflohen ist. Er dachte, er ist im Recht. Es hat nicht damit etwas zu tun, ob ich getroffen bin oder nicht, sondern Sünde hat in erster Linie immer etwas mit Gottes Ehre zu tun. Ja, es kann sein, dass meine Frau das hinnimmt, wir essen etwas und nächsten Tag komme ich von der Arbeit nach Hause und dieselbe Situation kommt nochmal vor. Und darauf den Tag kommt dieselbe Situation nochmal vor. Hier entwickelt sich eine Routine bei einer kleinen Sünde, die schädlich für die Ehe ist und an diesem Punkt ist es eigentlich, wie bei den Korinthern, schon zu spät. Also die Bibel macht sehr deutlich, dass Gewohnheitssünden immer zu spät sind. Der richtige Weg, und ich denke, das ist die Hauptsache, wenn es um Vergebung geht, ist, nicht eine Liste mit Sünden zu führen, die wir ansprechen oder nicht ansprechen. So eine Liste gibt die Bibel gar nicht her. Der richtige Weg ist immer, Gott nachzuahmen, indem wir einander lieben. Das ist das Kernthema, um das es in der Vergebung geht. Und dann kann es sein, dass man nur im Herzen vergibt, weil alles andere mehr die Sünde verherrlichen würde als Christus. Genauso kann es aber auch weise sein, um vorzubeugen, dass eine Routine daraus wird, dass sie, wenn ich dann gegessen habe und die Emotionen runtergekommen sind, sie das anspricht und sagt, du Micha, ich hatte heute echt einen anstrengenden Tag mit den Kindern, John hat nur Faxen gemacht, Aaron hat die ganze Zeit geweint, ich hatte absolut keine Zeit zum Kochen und dieser Spruch von dir, der hat mich verletzt. Und dann bin ich an der Reihe zu sagen, du hast recht, das war nicht richtig von mir, vergibst du mir bitte. Und die Beziehung ist danach umso besser, als sie vorher war. Und genauso kann es aber auch sein, dass meine Frau sagt, er hat wirklich einfach nur gefragt, was ich denn den ganzen Tag gemacht habe und er meinte das gar nicht böse, weil die Liebe glaubt alles. Also wir sehen, Vergebung in unseren Beziehungen hat viel etwas mit Weisheit zu tun und wir müssen jede Situation einzeln betrachten. Wir haben so diese Prinzipien, was Vergebung ausmacht und Schuld ausmacht, dass wir sie nicht relativieren, dass Gott Einheit wichtig ist, dass Liebe die Grundhaltung ist Und mit diesen Prinzipien, mit diesen Faktoren müssen wir jede Situation immer wieder neu beurteilen. In allen Fällen wird Liebe erwiesen und Christus verherrlicht. Und das ist es, worum es geht. Und ich möchte abschließend einmal zusammenfassen. Wenn wir über Vergebung nachdenken, dann denken wir im Kern über Liebe und Gottes Vergebung nach. Das ist in jedem Fall so. Das höchste Ziel von Vergebung ist es, Gott zu verherrlichen, indem wir als Ehepartner, als Freunde den dreieinen Gott widerspiegeln. Es geht nicht darum, möglichst viel Schuld anzusprechen oder möglichst viel Schuld zu relativieren, sondern es geht im Kern immer darum, durch Heiligkeit und gesunde Beziehungen Gott zu verherrlichen. Und wie genau das aussieht, hat immer was mit Weisheit zu tun. Ist es weise, die Schuld jetzt sofort anzusprechen? Ist es nicht vielleicht besser, einfach zu warten und es dann anzusprechen? Ist überhaupt Schuld vorhanden oder fühle ich mich einfach nur gekränkt? Ja, die Bibel ist immer der objektive Maßstab, woran wir Schuld messen. Und all diese Fragen dienen letztendlich dem einen Ziel, nämlich Liebe zu erweisen, so wie Gott uns geliebt und Christus sich für uns geopfert hat. Amen.